Veränderung passiert ja, wenn wir im Unternehmenskontext sind, es hat einen Auslöser. Ja? Und für uns war der Auslöser ja immer das Interessante. Also wir sagen immer, was wird entweder die Motivation oder wirklich das auslösende Momentum, sagen wir dazu. Und das war bei denen, und jetzt haben wir überwiegend Familienunternehmen ja gefragt, also wirklich inhabergeführte Unternehmen, das waren meist emotionale Berührungen. Also häufig in Verbindung mit Natur oder mit einem Klimaforscher oder mit einem Naturwissenschaftler gesprochen zu haben.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Wir präsentieren dir heute ein Gespräch mit Stefan Grabmeier und Martin Permantier. Was bedeutet es, enkelfähig zu wirtschaften, Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln, Transformation anzustoßen und soziale und ökologische Verantwortung zu übernehmen? Unser Gast Stefan Grabmeier zählt zu den bekanntesten Transformationsexperten des nachhaltigen Wirtschaftens. Er ist Gründer der Agentur Impact Design, die auf die Umsetzung von Zukunftsprozessen und die enkelfähige Transformation von Unternehmen spezialisiert ist. Er spricht darüber, was echte Zukunftsfähigkeit in Zeiten multipler Krisen bedeutet. Wie Transformation gelingt, die mehr ist als ein Buzzword. Über Verantwortung, systemisches Denken, mutige Führung und warum es nicht reicht, auf Krisen zu reagieren, sondern wie Zukunft aktiv gestaltet werden kann. All das schildert er anhand inspirierender und innovativer Beispiele namhafter Organisationen, die sich bereits auf den Weg in eine regenerative Wirtschaft gemacht haben. Ein Gespräch über Haltung, Wirkung und berührende Klarheit. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Stefan Grabmeier zu begrüßen. Hallo Stefan.
Hallo Martin.
Stefan, du zählst zu einer der bekanntesten Transformationsexperten des nachhaltigen Wirtschaftens, bist auch Gründer der Agentur Impact Design und begleitest also auch Unternehmen bei der Umsetzung von Zukunftsprozessen und bei der enkelfähigen Transformation im Unternehmen. Und das machst du in ganz vielen Rollen als Business Angel. Du bist auch mit dem Friedensnobelpreisträger Professor Muhammad Yunus unterwegs, bist Dozent an der Kühne Logistikuniversität und auch an der ESCB Business School in Berlin. Da war ich auch neulich,
ja.
Aber nur kurz für den Tag. Ne? Mhm. Und das fand ich aber interessant, dass da diese Themen doch ankommen und dass die auch zum Glück immer mehr Zugang in die Bildung finden. Mhm. Ja, und du natürlich mit deinen Büchern auch sehr starken Einfluss hast. Wir unterstützen ja auch gerade die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung von Silja Graupe in Koblenz.
Das habe ich gehört und gelesen, genau.
Naja, die sind ja auch einer der wenigen, die diese wichtigen Gedanken, die du ja auch jetzt mit deinem Buch Rethinking Sustainability in die Welt bringst, die das in die Lehre bringen, dass wir halt ein bisschen uns mit dem beschäftigen, was vielleicht wichtig sein könnte für die nächsten Generationen eben enkelfähig. Wie war denn dein Weg zu diesen Themen?
Ja, also wir beide haben ja schon einige Jahre Lebenserfahrung hinter uns. Und mein roter Faden, so durchs Berufsleben, aber da muss ich fast noch ein bisschen früher anfangen, in der Schulzeit. Also ein Ankerpunkt zu meiner Schulzeit, und jetzt bin ich aufgewachsen, da muss man ein bisschen zurückdenken. Das war die Zeit, ich komme aus Bayern, bin in Bayern geboren, Die Grünen sind damals als Partei gegründet worden. Das war die Anti-Atomkraft-Bewegung, die damals war. Meine erste Demo habe ich gemacht in Wackersdorf gegen die Wiederaufbereitungsanlage zu meiner Jugendzeit. Und ich war in der Schule so etwas, was man typischerweise ein Öko nennen würde. Ja? Also so jemand, der sich irgendwie mit Umwelt beschäftigt und ja, in diese ganze Bewegung auch. Ja? Also vor ein paar Jahren wäre es bei uns noch Fridays for Futures gewesen, ja, oder die Scientists for Futures und so weiter. Diese Bewegungen, die gab es damals zu unserer Zeit ja auch, bisschen anders. Aber da war ich mittendrin und voll dabei. Und ich habe dann meine Ausbildung gemacht bei der Stadt München zum Fähr- und Entsorger. Also ich habe gelernt in Wasserversorgung, Abwasser und Müll. Und ich weiß es noch wie heute, in jungen Jahren ist man ja in Orientierung und sucht, was will man denn werden, was will man lernen. Und ich bin dann irgendwann mal mit der U-Bahn gefahren und dann war ein Plakat in der Münchner U-Bahn, Umweltschutz, dein Beruf mit Zukunft, Fähr- und Entsorger. Und das war auch der Grund, warum ich dort hingegangen bin. Die Ausbildung war zwar jetzt nicht ganz meins, was ich mir so vorgestellt habe, und ich wollte dann Umweltschutztechnik studieren. Und dann gab es Menschen, die gesagt haben, Stefan, vergiss das, totaler Käse. Mit Umweltschutz und Umwelttechnik wirst du nie Geld verdienen. Und dann bin ich in die BWL abgebogen. Das war dann so ein Punkt, wo ich den Weg damals zumindest in eine etwas andere Richtung verlassen habe.
Aber das finde ich ja ganz interessant, weil oft sind ja die Menschen, die zwei Dinge machen und die dann kombinieren, die was Neues schaffen. Also BWL plus dein Öko-Dasein, ja, dass in der Kombination dann eben was Neues entsteht.
Stimmt. Also, und deswegen auch so retrospektiv, wenn man drauf guckt, was war so in jungen Jahren ein Ankerpunkt, was habe ich dann gemacht? Und dann bin ich in etwas anderen Weg eingeschlagen. Nicht, dass ich es jetzt wirklich verlassen hätte. Ja. Es waren einfach andere Ausprägungen, andere Schwerpunkte, andere Fokussierungen. Und heute bin ich da, wo ich sage, ich habe die Dinge in den letzten wahrscheinlich 5 bis 8 Jahren wieder zueinander gebracht. Ja. So, also das Thema der Nachhaltigkeit, das Thema aber natürlich im Business-Kontext denken. Ja. Also da sind einige Facetten zueinander gekommen, so wie du sagst, ja, und Dinge kombiniert.
Ja, da kann ich mich sehr gut drin wiederfinden, weil ich habe eine bisschen andere Biege gemacht. Ich war ja auch Kind der 80er und erinnere mich noch, wie ich dann auch bei den Grünen war. Ich muss ja 15 oder 16 gewesen sein bei irgendeiner Parteiversammlung. Und da wurde so viel geredet, das hat mich ganz nervös gemacht. Da habe ich gedacht, nee, Politik ist nichts für mich. Und ich dachte, nee, dann packe ich nicht hier rumsitzen, da war ich zu hibbelig für. Und bin dann eher Richtung Selbstentwicklung gegangen. Und das war ja auch so ein Thema, was lange in der Businesswelt nicht anschlussfähig war. Wo man ja auch gesagt hat, absolut, ja, das machst du als Privatkram, aber in der Businesswelt musst du funktionieren, musst du deine Rolle ausfüllen, kompetent sein, fertig.
Ja, und hier so esoterisches Zeug und so,
genau. Naja, und so wie du das beschreibst, so in den letzten Jahren kommt es zusammen und es ist mehr so meins in dieser Kombination des Unternehmertums, was ich ja in Form meiner Agentur hinter mir habe, und der Selbstentwicklung, wo das jetzt so zusammenkommt.
Und ich glaube, es ist interessant, eben diese unterschiedlichen Erfahrungen. Also deswegen habe ich es jetzt am Anfang nicht so umsonst gesagt, wir haben einige Jahre hinter uns, weil ich glaube, das ist ja schon ein reicher Erfahrungsschatz, den wir wunderbar mit einsetzen und anwenden können und jetzt eben zur Wirkung oder zur Fokussierung ja auch bringen können. Also es geht jetzt nicht nur um idealistische, ich sage jetzt mal aus dem Aktivismus heraus, Themen oder ja, Dinge zu thematisieren, sondern sie wirklich in die Wirkung zu bringen. Also deswegen, wir nennen uns ja Impact Design. Also Impact wirklich mit dem Sinne, welche Wirkung wollen wir erzeugen? Ob wir das privat sind, mit unseren Familien, ob im Verein, ob in der Stadt, in der Gemeinde, im Viertel oder eben in unseren Unternehmen. Also was ist das, was wir wirklich schaffen wollen? Was ist das, was wir hinterlassen wollen? Oder welches Problem wollen wir lösen? Genau, deswegen ist Impact der Begriff ein sehr wichtiger, der uns tagtäglich treibt. Wie können wir unsere Wirkung erhöhen?
Und dieses Impact Design, das ist ja auch ein Buch, was du gemacht hast und jetzt hast du eins nachgelegt. Ja, jetzt aus meiner Erfahrung ist das ja immer so, dass man in der Arbeit mit Unternehmen, und du arbeitest ja mit Unternehmen, indem du Impact Design machst und solche Prozesse und Hebel etablierst, dann merkt man irgendwann, ah, vielleicht fehlt ja noch eine Nuance oder ich kann es nochmal vertiefen und dann entsteht immer ein neues Buch. Zumindest bei mir ist es so.
Ja.
Wie war denn bei dir die Entstehungsgeschichte zu Rethinking Sustainability?
Ja, und es gibt wirklich die Geschichte dazu und du hast ja schon fast erzählt, weil 2023 haben mein Partner und ich, also Stefan Petzold, das Impact Business Design geschrieben. Und das Impact Business Design, muss man sich vorstellen, ist ein Playbook. Das nennt sich im Untertitel der Guide zur Modellierung enkelfähiger Organisationen. Also es ist ein How-To, ein Umsetzungsbuch. Mhm. Und wir sind auch mit der Prämisse angetreten, dass wir sagen, wir haben viel Erfahrung im Begleiten von Menschen und Organisationen, also in der Transformation, in der Veränderung. Wir schreiben das auf und wir schreiben das fürs 21. Jahrhundert. Das war unsere Prämisse. Wir haben das Buch gemacht, wir haben eine Online-Analyse dazu gemacht, wir haben eine digitale Toolbox gebaut und haben das sozusagen fertig entwickelt. Und du weißt, da steckt viel Arbeit dahinter, sowas zu entwickeln. Und dann kamen so die ersten Reaktionen, nachdem das Buch draußen war. Und erstaunlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, der erste hat es in 24 Stunden gelesen und hat uns ein Feedback gegeben und gesagt, geiler Scheiß, was ihr da gemacht habt, aber ein dickes Brett, wollt ihr da nicht ein Training dazu machen? Und wir haben gesagt, nee, wollen wir nicht, weil es steht ja alles drin. Also wir haben ja alles aufgeschrieben. Wir haben ja unser Wissen komplett geteilt und zur Verfügung gestellt. Also das maximale Invest ist, investiere in ein Buch. Und dann kam das aber immer öfter auf und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir experimentieren jetzt mal, weil ein Training, und das weißt du ja noch viel, viel besser, ist ja mehr als mal einen Workshop zu machen, sondern das ist ein eigenes Businessmodell. Und dann haben wir gesagt, okay, wir experimentieren, wir geben uns 3 Monate Zeit und wir schauen mal, wer kommt denn eigentlich? Wie können wir das verkaufen? Wie müssen wir es didaktisch machen? Und all die Dinge. Und das war mein echter Gamechanger bei dem ersten Piloten, den wir gemacht haben, weil ich dann gemerkt habe, wow, wie viele unterschiedliche Typen kommen denn auch, ja? Also von den Rollen her, ob das Nachhaltigkeit ist, Strategie, Kommunikation, Marke, HR, ganz unterschiedlich. Aber was die Menschen eint, ist ihr Auftrag oder die Motivation, die Organisationen zu verändern.
Mhm.
Daher ist die Rolle auch ganz egal, sondern es ist ja die Energie entscheidend und die Motivation und wer treibt ein Thema. Und dann habe ich gemerkt, und jetzt sind wir wieder beim Impact, da liegt mein Impact drin.
Mhm.
Also wie kann ich mich oder das Wissen, das wir zusammengefasst haben, wie kann ich das skalieren? Und das kann ich über die Menschen, die vielleicht, wenn sie bei uns in den 2 Tagen im Training waren, sagen, okay, das hilft mir wirklich weiter in meiner Organisation oder bei meinen Kundensituationen und sie tragen das weiter. Und das war für mich die Erhöhung meines Impacts und deswegen ist das Impact Business Design und die Trainings dazu ein wichtiger Teil unseres Businesses geworden. Ja,
ja, schön. Ja, das kann ich sehr gut nachfühlen. Ja, bei mir ging es ja so ähnlich. Ne? Dann hast du genau diese unterschiedlichen Menschen vor dir sitzen. Und die sagen, ja, jetzt, wo ich mit den anderen rede, ja, und die anderen Perspektiven von denen nochmal komme, verstehe ich es nochmal viel tiefer.
Aha.
Ja, das ist ja so, dass aus dir selber, der du dann so eine Perspektive in dem Buch bringst, eine Multiperspektivität wird durch die Übersetzung von anderen, die das wieder in ihren Content anpassen. Und das fand ich auch immer spannend, eben nicht zu sagen, so, und jetzt mache ich hier mein Trademark-Ding, Haltungsmodell zertifiziert nach Martin Permantier, sondern diesen Open-Source-Gedanken zu sagen, nö, ich gebe hier ein paar Anregungen, da könnt ihr draus machen, was ihr wollt.
Mhm.
Ja? Mhm. Weil es braucht eben diese Bewegung in unseren Gehirnen im Kollektiven, um eben neue Gedanken, ja, komplexere Gedanken, weiterführende Gedanken möglich zu machen. Und sich da eher wie so ein, ich sag mal, paar Samen aussehen und dann zu gucken, was dann mit den anderen passiert und was dann so alles rechts und links entsteht. Das finde ich auch mal sehr spannend in der Arbeit mit Menschen.
Ja, und da hat mir Stefan Petzold sehr, sehr geholfen, weil ich wollte, also am Anfang sollte das Buch Sustainable Business Design heißen.
Mhm.
Ich kam mit der Idee zu ihm und habe ihn um ein Sparring angefragt, ja, und dann sagt er, Stefan, kannst du machen, aber dann bist du sehr, sehr spitz. Und du gibst den Kontext vor. Aus dem Systemischen gedacht, sind wir nicht diejenigen, die den Kontext vorgeben, sondern wir sind diejenigen, die eine Methodik schaffen. Und so wie du auch sagst, das Lernen kommt ja über die unterschiedlichen Kontexte. Und deswegen haben wir daraus dann ein generisches Modell entwickelt. Setzen wir es in der Beratung ein in unseren Projekten, dann sind wir, ich würde sagen, zu 90% Also entweder in der Nachhaltigkeit oder im Bildungskontext unterwegs. Aber in der Ausbildung gibt es Menschen, die kommen in anderen Kontexten. Also die müssen jetzt nicht zwingend einen Nachhaltigkeitskontext haben. Ja? Und das ist das Schöne auch zu sagen, es ist nicht ein dogmatischer Ansatz, ja, und der Zeigefinger, du musst genau so, sondern es ist ein Angebot und es ist wie ein Buffet, wir sagen immer wie ein Buffet und du kannst die Dinge nehmen. Wenn du uns nach der Theorie fragst, haben wir eine klare Vorstellung, wie die Dinge in Phasen und Schritten und so weiter ablaufen. Ja. Die Wahrheit oder die Realität sieht aber oft ganz anders aus. Und deswegen ist es immer ein Angebot. Und wenn jemand sagt, dieses Stückchen am Buffet finde ich super, dann sage ich, nimm's. Und wenn er sagt, das schmeckt mir aber nicht und mir schmeckt was anderes besser, dann nutzt es. Also ich glaube, da haben wir eine sehr ähnliche Philosophie und Haltung dazu, wie man mit solchen Themen auch umgeht. Und wie wir es hoffentlich weiter verbreiten können, damit es noch mehr Früchte trägt.
Ja, das finde ich ganz wichtig, was du sagst und sehe ich auch so. Es wird ja, wenn man über Entwicklung generell spricht, wird es ja schnell normativ verstanden. Wir müssen, wir sollen und Nachhaltigkeit, kriegt dann so einen moralischen Anstrich, ne? Und du böser Umweltverschmutzer oder so. Ja, das wird ja auch teilweise medial so gespielt. Und zu sagen, nee, wir zeigen, ich spreche mal von der Landkarte, du sagst, pass auf, das sind Möglichkeitsräume. Ja, und denen ist dies und jenes wahrscheinlicher. Und je nachdem, wo du stehst, kannst du sehen, was ist denn dein nächster Schritt? Ja, und du beziehst dich ja auch im Hintergrund auf entwicklungspsychologische Modelle, die das ja so ein bisschen erklären, aber die ja auch kein Zwang sind und keine Zwangsläufigkeit. Ja, und da einfach aber anzuregen. Und da fand ich es auch schön, diese Erweiterung von dem Gedanken der Nachhaltigkeit und deswegen wahrscheinlich auch Rethinking von konventionell zu grün zu nachhaltig und dann eben auch zu regenerativ. Ja, wie hat sich denn das entwickelt bei euch?
Genau, also ja, jetzt, ich komme zu deiner Ursprungsfrage zurück. Wir sind ein bisschen länger da geblieben jetzt. Wie es denn zum Rethinking Sustainability zu dem Buch kam. Also das Buch habe ich mit meiner Kuratorin Anne-Kathrin Vorwald geschrieben. Und das ist entstanden, wenn du Methodenbücher oder dich mit Methoden beschäftigst, dann sind ja die häufig gestellte Frage ist, sag mal, wer macht's denn eigentlich? Ja? Man will ja sehen, wo wird es angewendet? Wer tut's denn schon? Können wir da mal hingucken? Gibt's einen Best Case oder irgendwas in der Form? Das tun wir in unseren Trainings auch, nur das sind ja nicht die Geschichten, die wir jetzt mal in Breite nach draußen bringen. Und dann haben wir gesagt, es gibt so viele, die sich schon lange, vor Jahren, teilweise Jahrzehnten auf den Weg gemacht haben. Und dann sind wir wieder mit dem Thema, wie lernen wir eigentlich, in Berührung gekommen und gesagt, wir lernen oder ein großer Treiber für Lernen ist Lernen durch Vorbilder. Also, wo können wir denn hingucken oder wo können wir hinfahren oder mit welchen Menschen können wir uns denn unterhalten, die diese ganze Erfahrung, das Erfahrungslernen schon gemacht haben, die verdammt viele Fehler schon gemacht haben, ja, die wissen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns die mal aufschreiben, die Unternehmen. Und wir sind auf eine richtig lange Liste gekommen. Ja. Und was uns ja interessiert, ist ja die Transformation, nämlich jetzt nicht auf ein Startup zu gucken, das sagt, hier ist ein Problem, und dafür schaffe ich eine unternehmerische Lösung. Also das ist super per se. Ich mache ja einiges mit jungen Startups, mit den Impact-Startups, aber die haben wir ausgeklammert. Sondern es ging ja darum, sich teilweise neu zu erfinden, neu zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, also auf eine neue Stufe, auf ein nächstes Level zu kommen. Und dann haben wir uns irgendwann für 12 Unternehmen entschieden, beziehungsweise wir haben angefragt und die haben sich natürlich auch für uns entschieden, das gemeinsam mit uns zu machen. Wir haben also 12 Unternehmen, wir haben 3 Vordenker, Vordenkerinnen noch mit dabei und sind dann in das, wie nennen wir das, Erforschen könnte man sagen, ist ein bisschen ein kleines Forschungsprojekt da gewesen, zu sagen, wir tauchen mal ein und wir haben Zeit mit den Unternehmern und Unternehmerinnen, sie kennenzulernen und ihre Geschichte kennenzulernen. Und daraus haben wir eben die Geschichten der Transformation zu diesen 12 Unternehmen geschrieben.
Ja, ich glaube auch, dass die Vorbilder so wichtig sind. Ich glaube, Maya Göpe sagte mal, es braucht dieses Erschrecken. Oh Gott, wie ist es denn eigentlich? Ne? So wie wir das machen, hat das keine Zukunft? Der Club of Rome denke, ne? Die Welt hat nun mal Grenzen. Wir fangen an, sie deutlicher zu spüren. Ja, aber dieses rein Emotieren, oh, ist das alles schlimm, hilft nicht. Dann musst du es ja irgendwie rational verarbeiten. Dafür hast du dann Modelle, die das zeigen können. Also Gründe und auch Wege, wie auch diese 10 Grundsätze von Kreislaufwirtschaft, die erwähnen. Und diese Vorbilder, die schaffen ja dann auch emotionale Referenzbilder, die aber rational akzeptiert werden. Man sagt ja immer, der Verstand ist wie so ein Torwächter vor deinen emotionalen Ladungen. Und dafür braucht es ja manchmal diese Beispiele. Guck mal, das geht ja wirklich. Ne?
Ja.
Und dann sagt der Verstand, ja okay, dann lasse ich mich mal ein bisschen drauf ein. Und dann merke ich so, jetzt fange ich an, berührt zu werden. Ja, und da fand ich die Beispiele auch super.
Ja, und du so erklärst das wirklich so schön, weil es ist ja oft genau das, zu sagen, okay, jetzt hör ich mir das mal an. Und dann wirst du berührt. Vielleicht, ja, aber einige werden berührt davon. Und dann denkst du dir, das kann doch nicht sein. Ja, wenn es bei dem oder bei der funktioniert und dort funktioniert, naja, irgendwo. Und dann kommst du nämlich drauf, und wie habt ihr das gemacht und welche Vorgehensweisen, welche Modelle, welche Methoden und so weiter steht. So, und dann kannst du weiter eintauchen. Und das ist zum Beispiel, wir haben bei unseren Interviews auch die Menschen, Veränderung passiert ja, wenn wir im Unternehmenskontext sind, es hat einen Auslöser. Ja? Und für uns war der Auslöser ja immer das Interessante. Also wir sagen immer, was war die, entweder die Motivation oder wirklich das auslösende Momentum, sagen wir dazu. Und das war bei denen, und jetzt haben wir überwiegend Familienunternehmen ja gefragt, also wirklich inhabergeführte Unternehmen, das waren meist emotionale Berührungen. Also häufig in Verbindung mit Natur oder mit einem Klimaforscher oder mit einem Naturwissenschaftler gesprochen zu haben. Ein Unternehmer hat gesagt, sie haben eine Führungskräfte-Tagung gemacht und waren im Wald und haben eine Exkursion gemacht mit dem Förster einen Tag. Und der hat ihnen das System Natur-Wald erklärt, ja, und wie die Dinge systemisch funktionieren. Und das sind ihm dann wirklich wie, na, ich sage jetzt mal, Tannennadeln vor die Augen gefallen, ja, sagen, okay, und so funktioniert unser Unternehmen ja genauso und unser Wirtschaftssystem. Also was können wir denn lernen und wo sind wir vielleicht Teil des Problems und wo können wir Teil der Lösung werden? Und es war wirklich sehr, sehr häufig und deswegen ist einer dieser Auslöser und dieser Hebel wirklich diese Verbindung zur Natur. Und da geht es mehr um die emotionale, also das Spüren, das Eintauchen, das teilweise Anfassen, ja, das Berühren. Also wie häufig hören wir sind nicht verbunden mit der Natur? Was totaler Bullshit ist, weil wir sind Teil der Natur. Also wenn, dann sind wir nicht mit uns selbst verbunden und spüren uns viel zu wenig, wie wir denn diesen Teil zu sein auch ausleben können. Ja,
ja, das finde ich total schön. Ich meine, nicht umsonst haben wir das unser neues Buch Fühlen genannt, weil ich glaube, wir fühlen das zuerst. Ja, das ist am Rande der Gewahrwerde und wir merken so, mein Gott, ne? Das könnte da anders sein und ich fühle doch mich irgendwie anders in Resonanz, wenn ich das hier so mal betrachte, das macht doch mehr Sinn, ne? So zu handeln, zu denken und so weiter. Und dann kommt die Rückübersetzung in, wie kann ich das jetzt in Gestaltung reinbringen? Ja, und ich frage auch oft Menschen nach ihren Leuchtturmmomenten, aber ich fand es jetzt auch schön, bei dir diese auslösenden Momente zu sehen, weil es eben was Emotionales ist, weil es eben dieses Fühlen ist von diesem anderen Möglichkeitsraum. Und vielleicht schauen wir uns mal so ein paar konkrete Beispiele an, die ihr da so erwähnt, weil es sind ja so ein paar bekanntere, paar weniger bekannte Player dabei, aber ich finde immer ganz klasse Rügenwalder, ja, weil er so ein wunderbarer Paradigmenwechsel ist. Also Rügenwalder kennt man noch von der Wurst früher. Ne? Ich glaube, das war immer irgendwie so eine Art mittelalterliche Gestalt, die mit so einer Wurst rumlief, ne? Vor 10, 20 Jahren. Und irgendwann sind die auf vegane Produkte gegangen. Ja? Was war denn deren Story?
Also wir hatten jetzt für das Buch gesprochen mit dem Steffen Zeller, das ist der Marketingchef dort, der noch relativ jung dabei ist. Also er hat jetzt keine unternehmerische Rolle, aber er ist ein toller Experte eigentlich aus der ganzen Food-Industrie. Er kam von großen Konzernen, ist dann so in diese ganze Plant-Based-Entwicklung gegangen, auch vor Rügenwalder und kam vor 2,5, 3 Jahren, glaube ich, dann zu Rügenwalder. Und die Story dazu ist, dass der damalige Geschäftsführer Godo Röben, auch ein sehr bekannter, glaube ich, mit Rügenwalder und Veränderung stößt man unweigerlich auf Godo, eine Perspektive, also sich rausgezoomt hat und wirklich mal aus einer Trendperspektive geguckt hat, was passiert eigentlich in der Welt? Wie geht das Bevölkerungswachstum weiter? Wie können wir die Menschheit denn grundsätzlich noch ernähren? Also meine ganz große, eine globale Perspektive. Auf der anderen Seite auf Verhaltensmuster geguckt von Konsumenten. Wie ernähren sich Menschen denn? Also was macht das vegetarische Essen? Was macht das vegane Essen? Was macht auch das ganze Thema der Gesundheit? Ja, heute würde man alles so unter der Longevity irgendwie einordnen. Ja, aber wie gehen wir als Menschen eigentlich mit uns und unserer gesunden oder Ernährung als ein Teil der Gesundheit entsprechend um? Also viele Facetten von außen. Und er hat gesagt, es kann gar nicht anders sein, dass wir uns hinterfragen müssen, sind wir alleine nur noch mit einem Fleischkonsum und Verarbeitung auf dem richtigen Weg? Und ist dann mal auf die Suche gegangen und gesagt, was tut sich eigentlich in der ganzen Food-Industrie? Und hat dann tolle Beispiele kennengelernt. Ja, und das war so, ich glaube, so 10, 11 Jahre her. Und ist dann, und jetzt muss man sich das vorstellen, das Unternehmen, glaube ich, hat jetzt knapp 180 Jahre und kommt dann und sagt, liebe Metzgermeister, wir machen jetzt was Geiles Neues. Ja, wir kommen hier mit Plant-Based. Ja, wir verarbeiten jetzt Pflanzen und nicht mehr Tiere. Und du kannst dir vorstellen, dass das erstmal auf überhaupt keine, natürlich ist es auf Resonanz gestoßen, aber auf eine andere, als ich vorgestellt hatte. Ja.
Ja, herrlicher Paradigmenwechsel. Ja. Und die sind ja recht erfolgreich. Ich glaube, mittlerweile, ich weiß nicht mehr, welcher Anteil, 20% oder mehr als die Hälfte, ich bin mir gar nicht sicher.
Weißt mehr, du, weit mehr. Die sind so knapp bei 70% mittlerweile, also der Umsatzanteil an vegetarischen oder veganen Produkten, ja.
Ja, Wahnsinn. Und er hat das gemacht. Also was war der auslösende Moment zu sagen, das geht nicht so weiter mit dem Fleischkonsum? Da rennen wir in eine Sackgasse.
Dort war es der auslösende Moment, dass es eigentlich eine systemische Erkennung ist. So werden wir als Menschheit, natürlich ist Rügenwalder ernährt nicht die Menschheit, ja, aber als Teil dessen werden wir die Menschheit nicht weiterhin ernähren können. Also man muss sich mal vorstellen, dass wenn wir auf die Flächen, die angebaut werden können, global gucken, dann gehen alleine von den Ackerbauflächen 70% der Ackerbauflächen ausschließlich für die Ernährung von Tieren. Also 70% gehen für die Ernährung von Tieren, für Nutztiere drauf. Und das können wir nicht mehr weiter leisten. Und sein Ansinnen war immer zu sagen, okay, wieso pflanzen wir etwas an? Und er sagt immer, schieben es dann in Tiere, verarbeiten diese Tiere und essen es dann weiter. Wieso lassen wir das Mittelstück denn nicht raus und sagen, wieso essen wir nicht gleich das, was wir anbauen, ja, und verarbeiten das und sparen uns sozusagen den Mittelweg. Das heißt nicht, dass man keine Tiere mehr essen soll. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber es ist einfach die Frage der Menge. Und wenn wir das, es gibt ja so die Planetary Health Diet, das ist, wer sich damit ein bisschen näher beschäftigen will, das ist ja auch, wie wir im planetaren Sinne, also den planetaren Grenzen entsprechend uns ernähren können. Und das heißt nicht, dass man auf Fleisch verzichten soll. Das heißt nur, dass wir die Ausbalancierung oder ja die Balance in einem anderen Maße gestalten, etwas reduzieren, andere Dinge dazunehmen. Und wer die Sachen auch schon mal probiert hat, also ich würde sagen, ich bin auch sowas wie ein Flexitarier. Ich würde sagen, an 4 bis 5 Tagen in der Woche esse ich keine tierischen Produkte, hin und wieder schon. Und ich bin absoluter Fan. Also es schmeckt, macht Spaß und man trägt auch einen Teil für etwas Positives bei.
Ja, ich finde, er ist ein sehr spektakuläres Beispiel oder eher das Unternehmen, besser gesagt, für eine Art von Paradigmenwechsel, wo du ja vollkommen erstmal sagst, ey, das geht ja gar nicht. Ne? Mhm. Und trotzdem sagst, nee, also im Blick auf Enkeltauglichkeit macht es mehr Sinn, weil man kann ja überlegen, diese 70% Anbauflächen für Tiernahrung, wenn du es direkt essen würdest, könntest du wahrscheinlich 50% der landwirtschaftlich genutzten Flächen, gibt es ja unterschiedliche Aussagen zu, wieder auch renaturieren.
Genau. Mhm.
Und das andere kommt ja dazu, dass gerade diese Riesenmonokulturen ja typischerweise für Tierfutter sind.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und da gibt es ja auch noch ganz viele Probleme mit. Ne? Und das zeigt ja auch Wirkung. Ich glaube, der Fleischkonsum geht in Deutschland immer weiter zurück.
Geht zurück, genau. Ja. Also es ist schon spürbar. Ich glaube, da ist noch eine Menge Luft nach oben, aber es ist ein sehr schönes Beispiel. Und jetzt sind wir bei guten Beispielen. Es ist ein Beispiel, wie es funktioniert. Und ich sage noch einen Satz dazu, weil was so ein für mich wichtiges Moment oder was für mich, wo ich verstanden habe, was einer der Hebel war, warum die kulturelle Veränderungen im Unternehmen auch funktioniert. Weil die hatten die ersten Jahre überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Mhm. Ja, du hast 180 Jahre eine DNA, das heißt, wir sind Metzger. So wie wir eine DNA haben, wir bauen Verbrennermotoren. Oder wie wir eine DNA haben, wir holen Gas aus Russland. Oder irgendetwas Ähnliches. Es wird ja häufig damit verargumentiert. Oder wie Markus Söder sagt, ja, die Ferien in Bayern brauchen wir nicht verändern, weil das ist die DNA der Bayern, im August und September Ferien zu haben. Ja? Also das ist genau. So ein typisches Söder-Statement.
Haben wir schon immer so gemacht.
Und bei Rügenwalder war das dann so, dass das Metzgerhandwerk ja wirklich eine Handwerkskunst ist. Ja? Mhm. Also es sind Menschen, die wirklich etwas verarbeiten können und ein sehr gutes und ja, hoffentlich gesundes Produkt ja daraus machen. Und die Anerkennung dessen, was die Handwerkskunst ist, und das zu übersetzen ins Neue, das war einer der Schlüssel. Weil am Anfang immer gesagt, komm, jetzt hört auf und die Trendbewegungen, also alles auf einer kognitiven Ebene. Die Märkte gehen dorthin, die Konsumenten verändern sich, dieses und jenes. Das hat nur niemanden interessiert. Ja? Aber die, die Anerkennung, also wir sagen im Impact Business Design immer, wir schauen immer auf Today und Tomorrow und das Würdigen des Todays ist etwas unglaublich Wichtiges, was häufig zu schnell vernachlässigt wird, weil du zu schnell ins Tomorrow, in die Zukunft gehst. Aber das Würdigen und das Mitnehmen daraus, was ist eigentlich die Handwerkskunst, die ihr könnt und wie verbinden wir das jetzt mit dem Neuen? Das war einer der Schlüssel, warum auch die kulturelle Arbeit und die Verankerung dann letztendlich auch so gut funktioniert hat.
Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst, genau, dieses Würdigen. Deswegen spreche ich ja auch immer von Haltung erweitern und nicht verändern oder erneuern oder abschaffen, ja, sondern immer das nehmen, was da ist und sagen, und jetzt bauen wir noch was an. Mhm. Jetzt erweitern wir die Logik, ja, wir versuchen etwas, was vielleicht ein bisschen nachhaltiger, regenerativer ist, aber diese Erweiterung in Anerkennung von dem, was da war. Ja, und gerade diese Expertenmentalität, ich bin ja auch viel in Automotive unterwegs gewesen, ja, das ist natürlich eine Kränkung, so ein E-Auto, wie kein richtiger Einspritzer da drin und nicht dies und nicht jenes. Ne? Und ja, wie schaffst du das, auch diese Expertenidentität zu würdigen? Jetzt habe ich ja mein halbes Leben damit verbracht, einen super Dieselmotor zu machen. Und ihr sagt mir, der macht nur Feinstaub, ne, und beschimpft mich. Ne? Und da ist ja auch, ich glaube, so eine Widerständigkeit da drin, die eigene Identität in dem Neuen zu erkennen. Also wer bin ich denn in dem Neuen?
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen die Haltungskomponente, warum das Neue ja nicht immer als attraktiv wahrgenommen wird.
Ja, exakt. Und das ist auch einer der wichtigen Hebel in Veränderung. Ja, so wir sind im Alten normal, im Jetzten und im Neuen. Und genau diese Identität, wenn ich nicht verbunden bin, und das ist emotional, das ist methodisch, das ist auch der ganze Identitätsraum, ist denn das Unternehmen eigentlich noch das, wo ich denn auch sein will? Oder bleibe ich in dem Beispiel jetzt nicht vielleicht denn lieber in der Metzgerei irgendwo? Und das ist ja auch in Ordnung, das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber sozusagen die Transformation genau aus diesen unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und zu arbeiten, das ist zum Beispiel dort und nicht nur dort, das ist bei anderen Unternehmen auch so, aber es ist ein sehr schönes Beispiel, was mir haften geblieben ist, die Handwerkskunst. Und das ist auch so ein schöner Begriff, finde ich, ja, weil Handwerk wäre ja so als was, es ist wenig oft wertschätzen und würdigen, aber es ist wirklich eine Kunst. Ja? Es ist eine Handwerkskunst und die weiterzuentwickeln eben aufs nächste Level, das ist dort sehr gut gelungen. Ja.
Jetzt hast du ja noch ein anderes bekanntes Unternehmen als Geschichte da drin, Weleda. Ja, kennt man auch, 1921 gegründet, machen Naturkosmetik, Arzneimittel. Kennt man wahrscheinlich auch selber, hatte mal irgendwelche Produkte von denen. Ne? Was war denn deren Wandlungsweg? Die schienen ja auch, oder ich habe die immer schon so ein bisschen in dieser ökologischen Ecke für mich geparkt als Marke. Was haben die denn jetzt noch erweitert?
Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil Weleda jetzt, die nennen sich ja Sustainable Native. Also 1921 Gründe, genau. Und die kommen ja aus dem anthroposophischen, also man kann sagen ja Mitbegründer der biodynamischen Landwirtschaft. Ja. Also eigentlich all das, worauf wir damals Wert gelegt haben und heute auch Wert legen auf das Thema Bio, auf das Thema, die Systeme hängen zusammen, auf die Gesundheit des Menschen. Also all diese Dinge, die waren dort schon immer und immer und immer verankert. Die Herausforderung dort war vor 2-3 Jahren, dass es natürlich auch andere Wettbewerber gibt, die gut in, sage ich mal, Biokosmetik und vielleicht in dem Segment in den Arzneimitteln sind. Also Veleda hat ungefähr 80% Umsatz in den Kosmetika, 20% in den natürlichen Arzneimitteln. Aber A, der Wettbewerb ist größer geworden und B, andere Player sind auf den Markt gekommen, die einfach weit stärker und weit mächtiger waren, als es Veleda war. Das heißt, der wirtschaftliche Druck war da und es ging wirtschaftlich auch nach unten, Verluste geschrieben und so weiter. So, und in dem Moment bist du natürlich jetzt genau an dem Punkt, wo du sagst, okay, bleiben wir denn auf unserem Pfad, den wir jetzt 100 Jahre gegangen sind und der absoluten Haltung zur Natur und zur Nachhaltigkeit, oder müssen wir dort etwas verändern und gehen wir weg von unserem Pfad? Und das ist dort aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelungen. Also jetzt wirtschaftlich guckend aufs letzte Jahr, schreibt das Unternehmen wieder Gewinne und sehr positiv, also es sind sehr, sehr positive Entwicklungen mit einer neuen Vorständin, das es auch gebraucht hat für diesen Wandel. Tina Müller, sehr bekannte CEO, die vor 2 Jahren dort auch kam und mit, ich sage jetzt mal, mit anderen Perspektiven und mit einem anderen Erfahrungsschatz das Unternehmen jetzt ja aus einer Traditionsmarke hin wieder weiterentwickelt hat. Ja? Also auch dieses Weiterentwickeln ist sehr wichtig. Also viele Dinge sind in ihrer Substanz gleich geblieben. Es sind aber neue Dinge in der Weiterentwicklung mit hinzugekommen und da sind sie auf einem sehr wichtigen Pfad des Wachstums. Und Wachstum wird dort beschrieben mit Wachstum mit Verantwortung. Also sie nennt es Growth That Matters, ja, Wachstum mit Verantwortung. Also ja, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, es wird weiter wachsen, aber mit einer ganz starken Verantwortung in den planetaren Grenzen.
Und was war jetzt das, wenn du sagst, ja, die waren schon irgendwie naturverbunden, nachhaltig, ja, was war denn jetzt das Upgrade oder was war denn jetzt das Neue, der transformative Moment bei denen?
Wie gesagt, ganz anders, weil die Erkenntnis war schon lange da und die ist auch wirklich auf einem ganz anderen Niveau als bei allen anderen Unternehmen, ja. Aber das Thema, bleibst du in einer Krisensituation bei deinen Tugenden und bei deiner Haltung, die du schon immer hattest, oder sagst du, naja, jetzt wird es wirtschaftlich mal enger und jetzt nehmen wir halt irgendwie billigere Stoffe oder wir nehmen andere Anbaugebiete oder wir legen nicht mehr so viel Wert eben auf die biodynamische Landwirtschaft oder. Ja. Und der Beweis, dass du auch aus einer Krisensituation, ja, herauskommst und Mechanismen des Wachstums und des Verantwortungswachstums lernst und neu erfährst, aber auf Basis deines Anspruches zur Nachhaltigkeit, das ist der Case da drin.
Das ist ja ganz wichtig, ja, weil man ja oft das so als Luxusgut definiert, so nach dem Motto, es müssen erstmal die Zahlen stimmen, ja.
Genau.
Kultur weg, Nachhaltigkeit weg, Diversity weg. Jetzt sind wir wieder mal echt und effizient und lassen den Schabernack weg und zu sagen, nee, das ist andersrum. Jetzt machst du es wirklich, ja, ne?
Und das ist wunderbar beschrieben und genau das ist, also wer die Geschichte dazu lesen will, genau darum geht es bei Veleda. Und die zeigen, dass es funktioniert.
Und du hast ja auch solche Unternehmen wie die Zink GmbH, kennt wahrscheinlich keiner, B2B-Business, Gelsenkirchen, 200.000 Mitarbeiter, 400 Millionen Umsatz, die machen Oberflächentechnik. Da würde man es ja erstmal nicht so erwarten. Ja, was war denn deren Weg zum Rethinking Sustainability?
Ja, Zink, also ist ein B2B-Unternehmen. Also wer jetzt nicht im Stahlbau oder in der Oberflächentechnik ist, wird es wahrscheinlich nicht kennen. Gelsenkirchen, du sagst, ein Unternehmen aus dem Pott, würde man sagen, ja, ist gegründet worden, war lange, lange ein Stahlbauunternehmen, also haben Stahl hergestellt, also sowas wie ein kleines ThyssenKrupp und andere. Genau. Und der jetzige CEO in der Generation, ich glaube in der 6. Generation, war schon 20 Jahre im Unternehmen, bis der Generationswechsel dann irgendwann anstand und vollzogen werden sollte. Und er war wirklich an der Fragestellung, hat das Unternehmen noch Zukunft? Und will ich das, so wie es in der Vergangenheit betrieben wurde, auch in die Zukunft führen oder nicht? Und das war für ihn auslösendes Momentum war, er hatte damals den Michael Braungart kennengelernt. Professor Michael Braungart ist ein ganz bekannter Koryphäe, also eigentlich einer der Mitgründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips, also der Kreislauffähigkeit von Produkten, egal welche. Und er hat ihn kennengelernt und sagt, kann man Oberflächentechnik als ein Produkt verstehen? Also kann ich eine Zinklegierung denn kreislauffähig halten? Und das war seine Ausgangsfrage. Und sage, wenn wir das lösen können, ja, dann hat das Unternehmen auch Zukunft. Und das war dann so ungefähr vor 13, 14 Jahren, wo er sich damit beschäftigt hat und es wirklich mittlerweile so geschafft hat, dass er auf diesen Weg gegangen ist, zu sagen, wie können wir denn jetzt, also Stahl langlebiger machen. Also es geht um die Langlebigkeit. Das ist ja eins der Kreislaufprinzipien auch. Wie halten wir Stahl möglichst lang? Jetzt kann man sagen, bei Stahl, ja, ist was anderes als Elektronik oder so, ja, die viel, das viel schneller kaputt geht. Aber er sagt zum Beispiel, schaut man sich den Eiffelturm an. Ne? Der Eiffelturm, der wird immer noch gestrichen. Der ist in seiner Lebzeit, ist der jetzt das siebte Mal gestrichen worden. Ja? Hättest du den Oberflächel versiegelt, hättest du den bisher noch nicht weiter behandeln müssen. Ach. Also, und das ist so, und das ist einfach die Frage, mit wie hältst du Dinge am Leben, also möglichst lange am Leben, und wenn du etwas aufträgst in die Oberfläche und es wieder runternimmst, kannst du es wieder in den Kreislauf zurückführen. Und es ist machbar.
Ach krass. Ja, weil es gibt ja diesen grünen Stahlabgesang ja gerade, ne?
Weißt du, leider,
wurde ja gesagt, also Deutschland grüner Stahl, nö, ist zu teuer, machen wir nicht. Machen wir so wie früher. Da fragt man sich auch mal, wie du sagst, ne? Hast du denn die Cost-in-Use-Kosten reingemacht? Ne? Siebenmal streichen das ganze Ding. Ich glaube, da sind 20 Anstreicher, die permanent den Eiffelturm streichen. Ne? Und da schaut man dann ja oft nicht drauf. Ne? Aber das finde ich auch ein gutes Beispiel. Und dann hast du auch noch eins genommen mit Recap, was wahrscheinlich viele kennen, weil sie schon mal eine Recap in der Hand gehalten haben. Ne?
Ja, jetzt bei Recap, da waren wir am Anfang etwas zögerlich, dass wir die überhaupt mit reinnehmen, weil jetzt von den 12 Unternehmen, ein paar hast du genannt und ein paar kennt man wirklich sehr gut. Wir sind Rügenwalder, Weleda, Zink, vielleicht weniger. Wir haben zwei Bauunternehmen noch dabei, die vielleicht nicht so bekannt sind. Wir haben aber auch wieder Bekannte wie Werner und Merz. Also man kennt es von der Marke Frosch oder Erdal als Beispiel. Ja. Also ich sage immer große, kleine, dicke, dünne Unternehmen, alles dabei. Das kleinste hat 60 Mitarbeitende, das größte 23.000 von 25 Millionen Umsatz bis 4,5 Milliarden Umsatz. Also ganz unterschiedliche Größenordnungen. Was uns ja wichtig war, wie ist die Transformationsgeschichte? Also wir haben Unternehmen genommen, die ja schon etwas älter sind. Jetzt ist Recap das Jüngste. Das ist jetzt 10 oder wird jetzt, glaube ich, 10 Jahre. Eigentlich keine Geschichte für große Transformationen. Was uns dort aber gefallen hat, war der Anspruch, wie sie das Unternehmen gegründet haben, sind zwei Gründer, und die transformatorische Kraft, die sie ja mitbringen und wie sie wirtschaften oder sagen wir mal den Konsum von Einwegverpackung hin zu Mehrwegverpackung transformieren wollen. Und das hat uns so begeistert und deswegen haben wir das Unternehmen auch mit dazugenommen. Und deren Vision und deren Ziel und deren Purpose ist, aus Einweg, was immer noch das meist angewandte ist, ja, in verschiedensten Verpackungen. Sie sind ja nicht in allen Verpackungen, sie sind ja eben in dem Becher und in der Bowl, also die haben ja zwei verschiedene Größen. Aber für Märkte, und jetzt bleiben wir mal nur bei Deutschland, sie sind ja noch in anderen Ländern auch, ja, aber für Märkte ein Mehrwegsystem zu schaffen, was in sich immer wieder zirkuliert und somit eine massive Vermeidung von Müll hervorzurufen.
Ja. Ja, da war ja auch schlau, dass wir da die Gesetzgebung auch noch ein bisschen geändert haben.
Genau.
Wenn man so früher denkt, so was so Lieferando so gebracht hat und wie danach so der gelbe Sack aussah, ne, weil du alles diese Wahnsinnsverpackung hattest. Ja, und das ist ja stark zurückgegangen.
Ja, genau. Es gab, ich glaube, 21, 22 dürfte es gewesen sein, dann auch eine gesetzliche Veränderung. Also das geht alles in die richtige Richtung. Ich denke, das könnte noch viel, viel konsequenter sein. Und auch hier wieder, es wird unter Beweis gestellt, dass es schlicht und ergreifend funktioniert. Also es funktioniert und es ist einfach, es macht Spaß. Also es gibt keine Gründe, nicht in sich, also in, nicht in Mehrwegverpackungen oder Mehrwertprodukten sie zu nutzen, sie selber zu halten. Und ja, wer die Geschichte mal lesen will, die ist einfach sensationell. Zwei junge Gründer. Jetzt sind die beiden, muss man auch sagen, wo wir geschrieben haben, waren beide noch im Unternehmen. Die sind beide jetzt raus. Also sie haben noch ihre Gesellschafterrollen, sind aber nicht mehr in der Geschäftsführung. Auch interessant, weil sie sagen, das Unternehmen ist jetzt in einer Phase des weiteren Wachstums, wo sie mit ihren Fähigkeiten auch nicht mehr die richtigen sind. Ja. Und haben jetzt einen neuen Geschäftsführer geholt, der das Unternehmen aber natürlich im Sinne der beiden weiterführt und weiter expandieren und wachsen lässt.
Ja. Ja, das fand ich auch interessant, dass du ja sagst, die sind in unterschiedlichen Phasen. Also es gibt diese Erneuerungsphase, die Redesign-Phase, Wachstumsphase, Stabilitätsphase. Das heißt, es ist ja nicht so ein Sprung, gestern war ich so und morgen bin ich dann anders oder bin ich Cradle to Cradle, bin ich regenerativ. Das ist ja immer ein Weg. Ja, mit Widersprüchen, ja, also auch, ich sag mal, Rügenwalder hat ja noch Fleischbetrieb, ja, es darf ja in der Gleichzeitigkeit existieren. Mhm. Ja, das Alte bewahren, das Neue schaffen, Ambidextrie, wie das dann so schön heißt, die Beidehändigkeit. Und dass da auch so Zyklen sind, durch die man so durchgehen muss, ne?
Ja. Also so funktionieren Systeme. Wir nutzen ja gern diesen, der nennt sich jetzt Adaptive Cycle, von dem du sprichst, eben verschiedene Lebensphasen. Also jedes System hat Lebensphasen. Also am einfachsten merkt man es, wenn man in den Wald geht und du schaust dir Bäume oder Blätter an. Ja, die blühen irgendwann im Frühjahr, dann sind sie im Saft im Sommer, im Herbst fallen sie irgendwann runter, im Winter liegen sie am Boden, werden in den Boden verarbeitet, im Frühjahr kommen sie. So, sind einfach unterschiedliche Zyklen, unterschiedliche Phasen. Und ja, Unternehmen sind Systeme, soziale Systeme, und da ist es nicht anders. Ja. Und jede Phase hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, Aufgaben, braucht unterschiedliche Skills, Kommunikationsfähigkeiten, Teamzusammensetzungen, Formen der Zusammenarbeit und, und. Ja. Mhm. Und das nutzen wir gerne, auch so für eine Einordnung, wo steht denn ein System, ein Unternehmen denn aktuell? Wo ist es today? Ja, von wo aus brechen wir denn auch auf, wenn wir aufbrechen wollen? Und alleine, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, wenn ihr euch diesen Adaptive Cycle einmal anschaut, ja, alleine mal mit einem Team die Einschätzung zu machen, wo stehen wir denn heute? Ich mache das fast immer in meinen Workshops. Es gibt sehr, sehr selten eine einhellige Meinung. Ja, also wenn du 10 Menschen fragst und sagst, punktet mal bitte, wo wir gerade stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und das ist das Gute daran, weil es ist ein Dialoginstrument, ja auch, um dann zu sagen, so, wieso siehst du das so, dass wir in der Phase sind und wir dort? Ja, so. Wichtig ist nur, dass wir von einem Punkt aufbrechen, weil erst dann haben wir das gemeinsame Verständnis ja dafür, ja, die gemeinsame Sichtweise, die gemeinsame Perspektive, weil ansonsten brichst du aus 10 verschiedenen Richtungen auf und das wird schwierig.
Ja, das ist ja der Vorteil von Modellen, ja, dass du da eine Besprechbarkeit herstellst. Ja, und eine Orientierung von schon vorhandenem Erfahrungswissen, was halt unterschiedlich kategorisiert oder gewertet wird. Wenn der eine sagt, wir sind schon ganz weit und der andere nicht. Und ich mache das ja ähnlich mit den Haltungen. Ja, in welcher Haltung wird hier geführt? In welcher Haltung wird hier System gedacht oder so? Mhm. Und ähnlich hat man auch eine Spreizung, ja, von Überschätzen bis Unterschätzen. Ne? Mhm. Um dann aber zu sehen, wo ist eigentlich der Aufmerksamkeitsfokus? Worauf schaue ich denn? Und worauf bezieht sich mein Sinnbildungsprozess? Ja, ich sehe das so, weil. Und der andere, ja, aber ich sehe das so, weil. Ne? Mhm. Und in diesem Gesprächsprozess entsteht ja diese Multiperspektivität. Ach, schau mal, das kann man ja aus 10 Perspektiven sehen. An deinen Blickwinkel hatte ich noch gar nicht gedacht. Und dann diese Vielheit der Perspektiven, also das Relativieren, dann mit dem Systemischen in so eine Wertigkeit bringen.
Das ist super.
Alle Perspektiven sind gut, aber nicht alle haben den gleichen Wert. Manchmal schauen ja so Leute auf so einen Mikroaspekt. Ne?
Ja. Schaffst du das dann? Also kriegst du eine Wertigkeit dann rein, wenn du so Perspektiven betrachtest?
Ja, schon. Du kannst es ja unterschiedlich machen. Entweder in Form von Priorisierungsprozessen, wo man dann sagt, ja, okay, irgendeiner hat irgendeine Mini-Geschichte ja rausgesucht, wo man sagt, ja, okay, das ist jetzt wirklich nur deine.
Okay, ist nicht Prior A, ja.
Wirklich deine Perspektive, ne? Und da gibt's ja so verschiedene Tools. Auch bewahren, einladen und loslassen, solche Sachen, wo du ja so Priorisierung hast. Was ist uns wichtig? Und was sehen wir auch als realistischen nächsten Schritt? Ja, manches ist ja so nice to have, but maybe not now, ne? Vielleicht in 5 Jahren. Weil wir merken, naja, wenn wir jetzt so drauf schauen, an sich ist mal notwendig das.
Ja.
Ne? Und wir schauen ja manchmal so auf dieses gewünschte Ende, wo alles ganz toll ist. Aber oft muss ja nacharbeiten im Bestand.
Ja.
Dieses, was haben wir eigentlich noch ungeklärt, was ist noch nicht integriert, was noch zu dem Alten gehört. Ja, wie zum Beispiel Würdigung von dem, was ist. Ja, Handwerkskunst würdigen und erstmal dieses Würdigende abschließen, um dann zu sagen, und jetzt machen wir was Neues.
Ja, ja super. Mhm. Danke.
Ja, du hast ja auch 7 Rethinking Sustainability Prinzipien entwickelt dann da draus. Wahrscheinlich auch so mit den Hebeln, die du aus dem Impact Design ja schon identifiziert hattest.
Mhm.
Und was sind denn so diese 7 Prinzipien und was können die Hörerinnen damit so anfangen?
Genau, also ich zoome noch mal einmal ganz kurz raus. Wir haben eben 12 Unternehmen uns angeguckt. Ja.
Mhm.
Das haben wir ja gemacht nach der Struktur vom Impact Business Design. Und da sind 7 Hebel in dem Kernmodell. Ja. Und diese 7 Hebel, die beziehen sich in der Wechselwirkung immer von innen nach außen. Also wir schauen mal zu Beginn auf die Natur, auf die Menschen und deren Bedürfnisse. Wir gehen nach innen auf die Strategie. Wir schauen in die Märkte zu den Kunden. Wir schauen nach innen auf die Organisation. Wir schauen wieder nach außen ins Ökosystem, wieder nach innen auf die Produkte und wieder nach außen in die Markenkommunikation. Ganz kurz erklärt, ja. Aber ich glaube, gibt ein bisschen Gefühl für die Wechselwirkung systemisch zwischen innen und außen. Und die 7 Hebel münden in den 7 Prinzipien, weil wir dann aus den Mustern, die wir erkannt haben in den Unternehmen, die etwas ausführlicher beschrieben sind, 7 Prinzipien gemacht haben, die sehr komprimiert sind. Ja?
Mhm.
Und die sollen zum Ende des Buches hin nochmal kurz und knackig darstellen, was ist die Essenz all dieser Veränderungsmechanismen, die wir dort gesehen haben. Ja? Und ich kann jetzt gern mal das ein oder andere mal mit rausnehmen. Ja? Also eins hatten wir schon am Anfang angesprochen, wo ich über die Verbindung zur Natur gesprochen habe. Also das erste Prinzip heißt, regeneratives Handeln braucht eine enge Verbindung zur Natur. Und wer sich jetzt nochmal zurückerinnert, so vor einer halben Stunde vorher hatte ich da schon mal eingeführt, die Begegnung mit Naturwissenschaftlern, die Begegnung mit der Natur selber, das Eintauchen, das Spüren, das Emotionalisieren. Wir sind ein Teil dessen. Und wenn wir die Verbindung nicht haben, dann liegt es an uns, wieder uns als Teil zu verstehen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil das öffnet die Denkräume völlig anders. Die Entscheidungsräume werden ganz, ganz anders, wenn das ein zentraler Hebel ist, dass wir aus den planetaren Grenzen heraus denken. Also ein Reinhard Schneider von Werner und Merz sagt, es gibt keine unternehmerische Entscheidung, die nicht auf Basis von nachhaltig, von wissenschaftlichen Fakten, also die durch wissenschaftliche Fakten in der Nachhaltigkeit belegt ist. Es gibt keine unternehmerische Entscheidung. Also es ist so tief fest mit drin. Ein Michael Hetzer von Elobau, Elobau macht so Sensorentechnik im Allgäu, also nicht immer bekannt, aber B2B-Unternehmen, 1200 Mitarbeitende. Er sagt, es gibt keine Entscheidung, die wir nicht auf die Nachhaltigkeit prüfen. Haniel sagt, die haben ein Modell, das nennt sich People Planet Progress, also die Balancierung, es wird keine Entscheidung gehen, die ausschließlich nur für die Nachhaltigkeit geht und eine, die nur ausschließlich in den Profit geht, sondern es ist immer die Balancierung von Nachhaltigkeit. Also wie hat sich das auch unternehmerisch verankert? Und ein Prinzip, die Verbindung zur Natur, denn nur dann wirst du solche Entscheidungen auch treffen können, verankern können, Prozesse aufbauen können und so weiter.
Ja, und das ist ja dieses Purpose over Profit, ja, also dieses
Beide, genau.
Ja, den Sinn dazu haben, wo ja manche sagen, naja, erst muss der Profit kommen, dann der Sinn. Ja, ohne Profit kann ich ja keinen Sinn machen. Das ist ja so der reflexartige Einwand, ne?
Ja, und da vielleicht ein Beispiel, weil das ist wirklich eins der tollsten. Der Hans-Dietrich Reckhaus, die Firma heißt Reckhaus, die Reckhaus-Gruppe ist ein Insektizidhersteller. Geschichte wird jetzt zu weit führen, aber ein ganz radikaler Transformator, so würde ich ihn nennen. Also aus einem Insektizidhersteller hat er ein Biodiversitätsunternehmen aufgebaut. Also wirklich ein 180-Grad-Schwenk in eine völlig neue Richtung. Und Hans-Dietrich Reckhaus sagt immer, die ökonomische Perspektive vernebelt den Blick auf das Wesentliche. Und wir hatten einmal auf einer großen Bühne am Impact Festival, da waren so 250 Leute da auf dem Panel, eine Diskussion zu seiner Geschichte und zum Buch. Und dann kommen häufig Fragen, ja Moment, aber Herr Reckhaus, ich meine, Sie haben ein Wirtschaftsunternehmen, ja, und jetzt erzählen Sie, Ökonomie vernebelt den Sinn aufs Wesentliche. Und dann sagt er, ja, ja, es geht um die Entscheidungsfindung. Für die Entscheidungsfindung, sagt er immer, musst du die Ökonomie aus dem Weg räumen, damit du den Sinn erfassen kannst. Und wenn dir der Sinn klar ist, dann nimmst du die Ökonomie wieder dazu und verbindest es miteinander. Und das ist, was auch mit Purpose over Profit gemeint ist. Wir haben nicht mit NGOs gesprochen, ja, oder mit Stiftungen oder irgendwas ähnliches, sondern es geht um Wirtschaftsunternehmen, die aber das wirklich leben, umsetzen und verankern, es möglich ist, den Purpose als einen ganz großen Hebel einzusetzen.
Ja, das finde ich ein ganz tolles Bild, was du da zeichnest, weil uns allen klingt natürlich noch Bill Clinton in den Ohren. It's the economy, stupid. Wo man so denkt, ja, wenn Geld rauskommt, ist es richtig. Ne? Mhm. Und da merken wir ja so, ich bin mir da nicht so sicher. Ich stelle ja auch gerne die Frage, stellt euch vor, alle Unternehmen, alle Wirtschaften weltweit wachsen 20% jedes Jahr für 10 Jahre. Ja, und also wir produzieren und wir wachsen und noch mehr Autos und noch mehr Pferde, von allem mehr. Da haben wir dann in 10 Jahren eine bessere Welt. Aha. Ja, weil die Ökonomie wird ja sagen, 20% Wachstum muss alles super sein. Da sagen alle, nee. Weil du ja nur in diesem Fenster gedacht hast, der Ökonomie und die Ökologie weggelassen hast. Mhm. Und alle sind sich mehr oder weniger einig, nee, kann nicht sein. Also die Reihenfolge, die du jetzt sagst, erst die Natur, dann die Ökonomie, ja, das ist natürlich langfristig sinnvoller. Und das ist aber wahrscheinlich auch so, ich sag mal so, der Haken, den wir im Kopf haben. Warum fällt uns das so schwer, so zu denken, wo es doch so einsichtig ist? Ne? Ja. Was ist so deine Erfahrung damit?
Oh, ja, also das ist wiederum ein Grund gewesen, warum wir das Impact Business Design gemacht haben, weil wir, wenn wir auf die jetzt auf die auch Wirtschaftsmodelle gucken, und das wäre jetzt noch mein ganz eigenes Thema und Podcast wahrscheinlich auch, ja. Mhm. Wir kommen in unserer Ausbildung in Betriebswirtschaft, in Volkswirtschaft, in unseren systemischen Verankerungen ja genau daher, dass wir lineares Wachstum fortschreiben. Und es gab ein Momentum ja mal, das war 1960, 70, Milton Friedman, ja, der das Shareholder Value Prinzip ja etabliert hat als einen Gegentrend zur damaligen Meinung. Die damalige Meinung war, große Unternehmen müssen etwas fürs Gemeinwohl leisten. Und er hat gesagt, totaler Bullshit, das Einzige, was sie leisten müssen, ist für ihre Shareholder. Und über die Shareholder ergibt sich dann das Gemeinwohl. Das war seine Logik, die dahinter stand. Ja. Und diesen Prinzipien folgen wir immer noch. Und die sind so tief in uns drin und wir haben sie noch nicht in der systemischen Logik auflösen können, anders gestalten können. Aber das war für uns einer der Gründe, Impact Business Design zu machen, auch als Buch und als Training, weil wir glauben und sehen, dass es anders funktioniert. Und es hängt aber von Menschen ab, von Menschen, die es treiben, die es tun. Und es gibt genügend Beweise dafür. Wir müssen nur noch mehr werden.
Sehr interessant, ich habe ja neulich auch den Podcast mit Tim Jansen gemacht, ja, von Cradle to Cradle.
Ah, richtig, ja, der war bei dir, der Tim.
Ja, und der sagt auch so, er macht ja auch viel Lobbyarbeit, ist ja eine NGO und hat mit Politikern zu tun. Und er meinte, es ist teilweise sogar schwer, eben im politischen Bereich Ansprechpartner zu finden, die überhaupt das Thema auf dem Schirm haben.
Ja.
Also die überhaupt so nach dem Motto, liebe Fraktion, ja, könnt ihr mir mal sagen, wer ist bei euch für Cradle to Cradle, also für Kreislaufwirtschaft zuständig? Ja. Da sagen die ja keiner. Habt ihr das in eurem Programm? Nee. Denkt ihr darüber nach? Nee. Also es gibt da noch nichts, ja, was das denkt, obwohl man denkt, wie kann man das nicht denken? Ja, weil, also es gibt ja irgendwie noch so ein Paradigma zu sagen, es ist besser, nicht in Kreislaufwirtschaft zu denken, weil zu komplex, zu kompliziert und so und lohnt sich nicht. Ne? Und am Ende zählt ja doch nur und der Chinese macht dies, das und jenes. Ne?
Und es ist wirklich unfassbar. Also und Tim kann sicherlich noch viel, viel mehr aus seiner Erfahrung und die machen eine verdammt gute Arbeit, das muss man wirklich, wirklich sagen. Ja, was sie bewegen auch, ja, was sie mit Unternehmen arbeiten, was sie überhaupt jetzt durch ihre Konferenzen, durch ihr Lab und so weiter, was sie haben, ja auch tun. Und das ist wichtig, dass wir die Dinge erfahren, spüren, sichtbar machen. Dazu braucht es auch eine Lobbyarbeit und wir sind in der Lobby der Nachhaltigkeit und des Regenerativen einfach viel zu wenig, ja? wenn wir die fossile Lobby anschauen. Also wir müssen die Geschichten erzählen, deswegen auch toll, dass es den Podcast gibt, dass du immer wieder Menschen einlädst, die darüber erzählen und hoffentlich einige zuhören und sich ja weiter damit beschäftigen und berühren lassen und vielleicht tiefer eintauchen in das Ganze. Ja?
Klar, du sagst ja auch, Märkte der Zukunft sind regenerativ und regenerative Kulturen werden sich später durchsetzen. Mhm. Das ist ja auch interessant. Woher nimmst du diese Zuversicht?
Märkte der Zukunft in der Regenerativ ist eines der Prinzipien, ist das dritte Prinzip. Mhm. Und das ist etwas, was du bei den Unternehmen spürst. Und da kommt jetzt wirklich der Unternehmergeist und die Innovationskraft von Unternehmern raus, die sagen, hey, wir machen das auf der einen Seite, um in den planetaren Grenzen zu wirtschaften. Auf der anderen Seite geht es um unser Fortbestehen. Es geht um Innovation. Es geht um Zukunftssicherung. Es geht um auch neue Märkte. Es geht um Potenziale, die wir als Wirtschaftsunternehmen noch haben. Und die beiden Dinge zu verbinden. Und das ist wirklich so, so interessant. Jetzt ist es so, ein Zitat, Tobias Gröber hat es genannt von der ISPO. Also die ISPO ist auch ist jetzt kein Unternehmen, es ist eine Marke der Messe München, ja, aber die Plattform für die gesamte Sportindustrie, eine ganz, ganz tolle Arbeit, die dort machen. Der sagt immer als Pionier. Woran erkennst du einen Pionier, hat er mich gefragt. Und dann sage ich, weiß ich nicht. Und er sagt, ja, der hat Kugeln in der Brust und Pfeile im Rücken. Also du wirst angegriffen von allen Seiten, so wie Tim Jensen eben als Lobbyist irgendwo hingeht und sagt, hey, wer gibt mir mal den Ansprechpartner für Kreislaufwirtschaft? Ja, und der wird halt einfach abgeblockt, weil es noch nicht gibt, weil sie ihn nicht haben wollen oder etwas Ähnlichem. Und das Interessante ist ja auch von den eigenen Leuten, der Hans-Dietrich Reckhaus sagt das, der wurde zu Verbandsunternehmen, ja, nicht mehr eingeladen. Er wurde missachtet von seinen Wettbewerbern, der Insektizidenhersteller, weil er sagt, der Insektizidenmarkt muss um 80% schrumpfen. Den braucht's nicht. Den braucht kein Mensch und vor allen Dingen keine Tiere. Also es gibt einen Bereich von 20%, wenn man so in die ganze Lebensmittelindustrie, Kliniken und so weiter guckt, wo du sagst, da ist es noch notwendig. Aber er tut alles dafür, den Markt schrumpfen zu lassen und eben neu aufzubauen. Und er sagt, er wird nur angeschossen von allen anderen Lobbyisten, die einfach noch Geld damit machen. Ein Reinhard Schneider von Werner und Merz sagt, er schafft es ja mit seinen Verpackungen 100% Recycling. Die Flasche, eine Froschflasche, wenn du die kaufst heute, hat 100% Recycling aus dem gelben Sack. Ja? Mhm. Er ist in vielen Initiativen, er hat eine europäische Initiative für das Thema des Recyclings gegründet und viele der Großen, eben die Unilevers und die Johnson & Johnsons und Procter & Gamble und wie sie ja alle heißen, die beschießen ihn ohne Ende, weil sie sagen, das erdölbasierte Plastik, das wir aus Erdöl machen, ist immer noch günstiger als das recycelte Plastik und deswegen werden wir es nicht tun. Mhm. So, und das ist eben, hört er damit deswegen auf? Nein. Er ist ein Pionier, der reingeht und er sagt, irgendwann werden wir genau diesen Tipping Point auch haben, wo wir an eine Preisgrenze kommen, wo es billiger wird. Und das wird ein Tipping Point sein, der hoffentlich viel, viel mehr Hebel in Bewegung setzt, als es jetzt ist. Aber fossile Lobbyisten werden alles dafür tun, das aufrechtzuerhalten und die Welt und uns Menschen weiter zu schädigen.
Ja, und deswegen ist die Arbeit an den Haltung halt so gut, weil dann fühlst du, was du da machst. Bin ja da auch optimistisch, weil wir ja doch sehen, dass die Zunahme überhaupt der Anschlussfähigkeit von solchen Gedanken, die du ja auch verbreitest mit deinen Büchern, deinen Publikationen, deinen Vorträgen, deinen Podcast, erhöht sich. Du bist ja auch noch tätig im Zukunftsinstitut bei Future Project, also allen, die sich mit Zukunft beschäftigen und mit enkelfähiger Zukunft. Ich mag ja auch dieses Prinzip der 7 Generationen. Ne? Mhm. Und früher dachte ich immer so 7 nach vorne und dann sagte mir einer, nee, es geht um die, die du kennst. Mhm. Das sind 3 vor dir und 3 nach dir. Du bist in der Mitte der 7. Mhm. Ja, und dann dachte ich, krass, und dann habe ich mir so überlegt, ja, einen meiner Urgroßeltern kannte ich noch, der war geboren, ich glaube 1868 oder so, und meine Urgroßeltern sind so 1860, 1870 irgendwo da geboren, da gab es Deutschland noch gar nicht, auch interessant, und meine Urenkel werden vielleicht 2150 oder so noch leben, also es sind 300 Jahre.
Ja.
300 Jahre, wo du so Ahnenkraft übernimmst und weitergibst. Ne? Ja. Und dann dachte ich so, krass, ja, in was wir da eingebunden sind. Ne? Weil wir manchmal so denken, die paar Jahre noch, mich betrifft das nicht mehr. Ne? Und du denkst, ja, aber denk mal 100 Jahre weiter und das hat noch mit dir zu tun. Ne? In sehr direktem Sinne. Ne?
Ja, und auch viel näher noch. Ja? Also ich bin auch genau dieses 7-Generationen-Prinzip, finde ich unfassbar toll. Genau, und so wie wir es jetzt einmal durchdenken, ja, was heißt das eigentlich, welche Dimensionen? Mhm. Aber es ist häufig auch so, und man hat ja viele Diskussionen, Gespräche im Privaten, im Geschäftlichen, wenn es um das Thema, wieso fährst du Elektro? Ach, ihr fliegt noch in Urlaub, wie isst du Fleisch? Also die Diskussion, glaube ich, kennt jeder von uns, ohne das jetzt in irgendeiner Form zu werten. Ja? Und ich stelle häufig die Frage dann auch an Menschen, weg vom Inhaltlichen, zu sagen, hast du Kinder? Und die meisten von uns haben Kinder oder kennst du jemanden, der Kinder hat, ja, wenn jemand keine hat? Und dann zu sagen, was ist, wenn dich deine Kinder irgendwann mal fragen und sagen, Mama, du warst doch noch in der Phase, wo ihr noch was ändern konntet. Weil jetzt sind wir noch in der Zeit, und das sind nicht mehr viele Jahre, wo wir wirklich noch Hebel in Bewegung setzen können. Was hast du gemacht? Oder die andere Frage, wie willst du, wenn du jetzt 20 Jahre nach vorne schaust oder 30, ja, oder 40 und uns gibt es dann wahrscheinlich schon nicht mehr in der Form mehr, wie möchtest du, dass deine Kinder da leben? So, und sich damit auch mal auseinanderzusetzen und das wieder dann zu reflektieren und sagen, okay, was können wir jetzt heute tun, dass unsere Kinder und dann die Enkelkinder einfach eine hoffentlich noch lebenswerte Zukunft haben.
Ja, sehr schön. Ich danke dir auch für deine vielen Anregungen. Ich muss hier bei deinem Titel Rethinking Sustainability an Reinventing Organizations denken. Und Lalu hat ja irgendwo so eine Datenbank gemacht, wo er alle möglichen Unternehmen aufführt, die sozusagen die ihre Organisation überdenken. Vielleicht solltest du so eine Datenbank machen mit allen, die Rethinking Sustainability machen, weil ich glaube auch, die Kraft der Beispiele und der Vorbilder ist enorm. Ja, und weil das ja auch, das geht nicht weil, ja, aber, ja, weil es diese rationalen Blockaden auflöst, sagt, doch, doch, hier haben wir Beispiel, da haben wir Beispiel. Vielleicht gibt es hier irgendwann so eine Datenbank, wo wir alle die finden. Vielleicht muss sich da irgendwer zusammen, vielleicht gibt es das ja auch schon. Ne? Weil ich glaube, wie du auch sagst, Transforming Brands sind Kraftwandler, dein siebtes Prinzip, dass wir da eben auch das Vertrauen schaffen, dass die Zukunft gestaltbar ist, in Schritten, ja, auf dem Weg in dieser Transformationsschleife, aber dass sich vielleicht mehr ermutigt fühlen, da einen ersten nächsten Schritt zu gehen.
Ja. Ja, das jetzt bringst mich gleich zum Nachdenken, ja, weil das ist ja eine sehr spannende Perspektive. Und ich habe jetzt gerade überlegt zum Thema Datenbanken, weil es gibt natürlich viele Quellen, ja.
Ja.
Es geht aber immer wieder ja um die Kraft, um die Wirkung, um die Sichtbarmachung, weil ich denke mir dann oft, wenn ich mir die politischen Diskussionen anschaue, verdammte Axt, wieso schaut er nicht einfach mal auf die, wieso nimmt er nicht unser Buch? Antje von Dewitz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ja, ja, klar.
Wir nehmen ja jetzt auf, wo Merz vor wenigen Wochen ja gesagt hat, wir und 2%, ja, und wenn wir heute klimaneutral werden würden, würde sich gar nichts ändern. Also eine Erklärung gegen oder für das Nichtstun, ja. Und die Antje von Dewitz ist als Unternehmerin ja hergegangen und hat ein Video gemacht und hat in einer sehr schönen Form, finde ich, Friedrich Merz erklärt, dass er da einfach auf dem falschen Weg ist. So, und warum gibt es nicht mehr dieser Unternehmer und Unternehmerinnen, um zu sagen, hey, es kann auch anders gehen, ja. Und wir zeigen dir, wie es geht, und nehmt uns doch mal als Beispiel für die Innovatoren, ja, die nach vorne gehen. Lernt von uns, lasst uns gemeinsam lernen. Und es ist ja kein Wettbewerb gegen irgendetwas, sondern es ist ja ein gemeinsames Handeln für etwas. Also für jeden Einzelnen, für jedes einzelne Unternehmen, für jeden einzelnen Mitarbeiter, für jeden einzelnen von uns Menschen und für uns als Wirtschaft und als Europa. Also wir können nur profitieren, wenn wir dorthin schauen, wo Dinge schon ausprobiert wurden und wir davon lernen können.
Ja, das finde ich auch nochmal schön, dass du das betonst. Ja, auch in der Hypnosystemik sagt man ja mal, was ist das Wofür? Das Wofür, ne, wenn du das hast. Und wenn wir da so ein Bild hätten, pass mal auf, wir gestalten das jetzt wirklich, wirklich, wirklich enkeltauglich und wir sind berührt von der Idee. Ja, dann hast du auch Diskussionen, ob nun Tempolimit oder was weiß ich, oder so viel Fleisch, so viel Fleisch. Die kommen in einen ganz anderen Kontext, weil du etwas hast, was du als sinnhaft fühlen kannst und du sagst, okay, das machen wir. Und das machen wir als Gesellschaft und das finden wir gut und das macht Sinn. Und ich glaube, dieses Wofür, ja, das darf wachsen.
Ja, absolut. Das fehlt uns wirklich. Du kommst auf einer anderen Ebene der Kontextualisierung. Der Steffen Zeller von Rügenwalder sagt das auch so schön, weil mit Konsumenten ja oft zu tun hat mit den üblichen, ach, du willst mich zum Verzicht, ich darf kein Fleisch mehr, ja, oder es wird verboten oder irgendetwas. dann sagt er, ich verzichte gerne für etwas. Ja? Mhm. Also nicht gegen etwas, sondern für etwas. Ich verzichte gerne für etwas. So, das ist natürlich kein üblicher Sprachgebrauch, das ist kein Narrativ, was gewohnt ist, ja, sondern aber wir sind auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich sage, okay, wir wollen eine, und das ist beim Impact Business Design, schauen wir immer auf die planetaren Grenzen und übersetzt die planetaren Grenzen ist ja die Donut-Ökonomie von Kate Raworth, die ja neben den planetaren Grenzen noch das soziale Fundament mit einbindet. Ja? Und was ist uns Menschen wichtig? Gesunde Luft zu atmen, Wasser zu haben, gesundes Wasser überhaupt ja auch trinken zu können, Bildung genießen zu dürfen, in Demokratie leben zu dürfen. Also all diese Dinge, die ein menschliches Dasein ja wertvoll machen, in einer Gemeinschaft wertvoll machen. Und wenn wir dieses Bild haben und ich stelle dann die Frage, ist Tempolimit relevant oder nicht, dann denkst du dir, what the fuck, was soll das eigentlich? Nein, das ist, aber das, auf den Ebenen sind wir nicht und dafür gilt es auch, viele gute Bilder, ja, für dieses Wofür zu entwickeln, ja.
Ja, weil da spielt ja rein, wie sehe ich mich, und da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, wie sehe ich mich denn in der Zukunft, dass ich Wohlstand und Wohlbefinden erleben kann? Und auch meine Kinder Wohlstand und Wohlbefinden, ja. Und ob das nun daran besteht, noch größere, fettere, schnellere Autos zu haben, wahrscheinlich nicht. Und diese Bilder sind, glaube ich, auch so unklar. Ja, und das ist ja so ähnlich wie der Metzger, dem jetzt gesagt wird, nö, wir machen jetzt was anders. Ja, wie komme ich denn da drin vor? Ne? Also wie können wir denn ein Bild der möglichen Zukunft finden, wo ich sage, ja, das ist ein Wohlstand, ein Wohlbefinden, eine Gemeinschaft, da habe ich Lust drauf. Ne? Und da ist ja vielleicht auch die Leerstelle in unserem System gerade, dass die Lust auf Zukunft ja nicht mehr so da ist oder dass da Platz ist für eine andere Art von Lust auf Zukunft. So kann man es ja auch sehen. Ne?
Ja, also es ist ja alles, Krisen sind ja Suchbewegungen, ja, also Suchbewegungen nach neuen Verbindungen. Also da steckt auch ein ganz, ganz großes Potenzial drin. Ja? Wir suchen nach neuer Orientierung. Und die neue Orientierung, wenn halt dann hergeht und sagt, ja, wir machen so, wie es früher war, es wird auch so nicht funktionieren, auch das ist klar, sondern eher die Kräfte aufzuwenden und sagen, so, welche Bilder können wir denn entwickeln? Wie imaginieren wir denn nach vorne jetzt, ja? Und was ist dann das Wofür? Also, ja.
Ja, und das finde ich auch toll an deinem Buch, Rethinking Sustainability. Du holst es raus aus irgendeiner Verzichtsecke. Ja, du siehst es gesamtheitlich, inklusive Profit und all diesen, der Integration von den vorherigen Dingen und bringst es eben in diese wirklich regenerative Perspektive, ja, dass wir eben etwas erneuern können, ja, und Systeme schaffen, die Leben wieder möglicher machen, die Möglichkeiten vergrößern, dass es nicht weniger enger wird, sondern dass es wieder weiter wird, dass es schöpferisch wird. Und da finde ich, hast du ein ganz tolles Werk geschrieben, was ich jedem auch empfehlen kann, was auch schön gestaltet ist und mit den Storys noch immer herrlich zu lesen. Ja.
Ja, vielen Dank. Also danke auch, dass du jetzt dir die Zeit genommen hast, da reinzulesen und auch mit deinem Erfahrungsschatz da drauf guckst. Also mir hat es jetzt auch sehr viel, ich habe sehr viel gelernt und mir auch aufgeschrieben von unserem Gespräch, weil es eine schöne Reflexion ist zu dem, was ihr ja macht. Und da gibt es so viele schöne Verbindungen, die ich jetzt gemerkt habe. Vielen Dank.
Ja, wir sind Brüder im Geiste, ne? Hoffen wir mal, dass die Möglichkeiten sich erweitern. Ich danke dir, Stefan.
Ja, danke und auch danke, dass du und ihr diesen tollen Podcast macht. Ich höre ja immer wieder mal rein, sicherlich nicht alle Folgen, aber immer wieder, weil es eine Möglichkeit ist, Themen sichtbar zu machen, Themen von anderen auch, ja, aus dem Expertennetzwerk heraus und das schon ein enormer Wert ist, deswegen dir, wie allen guten Podcast-Hosts, immer ein herzliches Dankeschön.
Ich danke dir.
Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft,
findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.